ARD. Mitten in der Diskussion über eine Waffenruhe greift Russland die Energieinfrastruktur der Ukraine an. Und zwar so massiv wie seit Monaten nicht.
Nach den Beschlüssen von Brüssel gestern setzt die Ukraine ihre Hoffnungen verstärkt auf Europa.
Was bedeutet der Stopp der Geheimdienstinformationen aus den USA für den Kriegsverlauf?
Und in der nächsten Woche gibt es in Genf eine öffentliche Anhörung zu möglichen Menschenrechtsverletzungen in den von Israel besetzten Gebieten.
Hallo, ich bin Inken Henkel.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Russland hat in der Nacht die Ukraine wieder heftig angegriffen. Konnten denn die Drohnen und Raketen abgewehrt werden?
Zum Teil. Von 58 Raketen und fast 200 Drohnen konnte gut die Hälfte abgefangen werden, sagt die ukrainische Luftwaffe. Attackiert wurde vor allem die Infrastruktur, also die Strom- und Gasversorgung. Das größte private Energieunternehmen der Ukraine spricht von erheblichen Schäden an seinen Gasanlagen in der zentralen Region Poltawa. Dort soll die Produktion eingestellt worden sein. Und in der ostukrainischen Großstadt Charkiw hat es laut den Behörden mindestens 5 Verletzte nach einem Raketeneinschlag gegeben.
Bei der Verteidigung kann die Ukraine ja immer weniger auf Hilfe aus den USA bauen. Wie sehr hoffen die Menschen denn jetzt auf Europa? Ist da die Zuversicht gewachsen nach dem EU-Sondergipfel gestern?
Präsident Zelensky war zu Gast in Brüssel und ist dort demonstrativ warmherzig empfangen worden. Im Kontrast zu dem Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Trump vor einer Woche. Zelensky hat den Europäern für ihre Rückendeckung gedankt. Allerdings muss sich Europa demnächst wohl noch mehr an den Taten messen lassen. Das hat auch unsere Korrespondentin Rebecca Barth im Gespräch mit unserem Kollegen Tim Krohn deutlich gemacht.
Nun, es ist auf der einen Seite natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn wir uns allein die Bildsprache gestern noch einmal anschauen, dann sollte da eindeutig das Zeichen gesendet werden, die Ukraine zu Gast bei Freunden sozusagen. Und nicht nur die Ukraine ist nicht allein, sondern Europa steht zusammen. Ein eindeutiges Signal, was Richtung Moskau, aber auch Richtung Washington gesendet wird. Für die Ukraine auf der einen Seite sehr wichtig. Auf der anderen Seite sagen Sie zu Recht, man muss dann schauen, was kommt dabei praktisch rum. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben das Gefühl, dass Europa nun endlich aufgewacht ist und sie hoffen, dass nun wirklich praktische Schritte eingeleitet werden und dass man auch dann schnell erste Ergebnisse hat. Für die Menschen hier ist es schade, dass das erst jetzt 2025 passiert und nicht schon vor 3 Jahren.
Wie ist das mit den USA? Ich habe gehört, Präsident Zelensky, der will ja tatsächlich am kommenden Montag nach Saudi-Arabien fliegen, um mögliche Friedensgespräche vorzubereiten. Und zwar dann doch gemeinsam mit den Amerikanern. Ist das sozusagen ja die letzte Tür, die man noch gemeinsam mit den USA öffnen kann?
Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher, ob man da Friedensgespräche gemeinsam mit den Amerikanern vorbereitet. Denn für die Ukrainer ist klar, dass die Amerikaner sich als neutrale Vermittler sehen, aber aus ukrainischer Sicht faktisch ja die Position Russlands vertreten. Also man übt einseitig Druck aus auf die Ukraine. Man soll sich am Mittwoch da treffen, nicht die beiden Präsidenten, sondern die jeweiligen Teams aus den USA und aus der Ukraine und Gespräche führen. Aber nach dem, was in den vergangenen Wochen passiert ist, ist das Vertrauen in die Amerikaner doch erschüttert und man wird sich da nicht mit Verbündeten treffen.
Und die Töne sind ja nach wie vor sehr, sehr harsch, die aus Washington kommen. Nur ein Beispiel, der US-Sondergesandte Keith Kellogg, der sagte wortwörtlich, ich kann es am besten so beschreiben, als würde man einem Maultier mit einem Kantholz auf die Nase hauen. Also das als Begründung dafür, dass die USA die Militärhilfen gestoppt haben. Da redet man ja wie mit einem ungezogenen Kind. Wie reagiert das Maultier nun?
Nun, was soll man dazu sagen aus ukrainischer Sicht? Die Ukraine ist eindeutig objektiv in der schwächeren Position und sie hat ihren wichtigsten Verbündeten verloren. Viele Menschen sagen hier, nun gut, wir müssen damit einfach lernen umzugehen. Das ist bitter. Das ist was das Schlimmste, was man sich nicht einmal hätte denken wollen, nicht einmal hätte vorstellen wollen. Aber jetzt ist es so. Das wird bei vielen Teilen der Bevölkerung nicht dazu führen, dass man an der Idee festhält, dass man sich weiter verteidigen muss. Wir haben heute Nacht wieder massive Angriffe, russische Raketen- und Drohnenangriffe erlebt. Also der Krieg Russlands geht weiter. Russland hat sich gegen eine einmonatige Feuerpause ausgesprochen. Das ist für die Menschen hier keine Überraschung. Sie rechnen damit, dass Russland weiter Krieg führen will und sie glauben, dass die USA auf der Seite Russlands stehen.
All das zehrt natürlich wahnsinnig an den Nerven der Menschen in Kiew Front im ganzen Land. Wie viel Luft zum Atmen haben die ukrainischen Soldaten im Moment noch?
Und die Menschen sind natürlich sehr, sehr erschöpft, vor allem an der Front. Sie wünschen sich Frieden, aber sie wünschen sich keine russische Besatzung. Es ist für die Menschen natürlich schwierig, auch mental damit umzugehen, dass sie das Gefühl haben, von den USA eigentlich vor den Bus geschubst zu werden.
Das war unsere Korrespondentin Rebecca Barth im Gespräch mit Tim Krohn. Ja, vor den Bus geschubst, hieß es da, vom bislang engsten Verbündeten. Das klingt erst einmal hart, aber das Gefühl ist nachvollziehbar. Vorgestern ist ja bekannt geworden, und wir hatten das auch hier im Podcast, dass die USA außer den Waffenlieferungen auch die Geheimdiensthilfe stoppen wollen. Ist das denn schon passiert?
Das weiß man nicht so genau, in welchem Umfang diese Aufklärungsinfos eingeschränkt sind. Ein ukrainisches Portal berichtet, dass US-Unternehmen Satellitenbilder für die Ukraine gesperrt hätten. Sicher ist wohl, dass es Einschränkungen gibt. Und wozu das führen kann, darüber hat meine Kollegin Caroline Born vom Deutschlandfunk mit dem Sicherheitsexperten Gerhard Konrad gesprochen.
Ja nun, die USA verfügt ja letzten Endes über ein nahezu konkurrenzloses, auch globales, satellitengestütztes Aufklärungssystem. Das bezieht sich auf Funkaufklärung und es bezieht sich auf, ich nenne es jetzt mal optische Aufklärung. Das heißt, nichts in einem Aufklärungsgebiet bleibt unentdeckt, entweder optisch oder durch andere Formen der Signaldetektion. Das heißt, die Ukraine bekommt nicht mehr, wenn denn diese Informationen nicht weitergegeben werden, bekommt insbesondere nicht mehr Informationen, und zwar detailhafte und dynamische, aus der Tiefe des russischen Raumes. Das heißt, wenn dort Flugzeuge starten, wenn dort Raketen abgeschossen werden, Drohnen gestartet werden, dann werden diese Dinge detektiert durch amerikanische Satelliten, aber diese Informationen würden dann theoretisch, oder wenn sie nicht weitergegeben werden, verkürzt es die Vorwarnzeit für die Ukrainer entscheidend.
Das heißt, was wären da die Folgen für die militärische Verteidigung?
Ja gut, wenn die Vorwarnzeit verkürzt wird, dann können sie, wenn sie Pech haben, nicht mehr rechtzeitig reagieren, also Flugzeuge, beziehungsweise dann meistens die Projektile und die Raketen nicht abfangen, die Drohnen nicht abschießen, und dann kommen die eben ungehindert ins Ziel. Zerstörung, menschliche Verluste sind eben die Folge. Ja, das heißt, das kann schon erheblich werden. Und umgekehrt auch, sag mal, das Bemühen der ukrainischen Streitkräfte, sozusagen proaktiv Truppenkonzentrationen, logistische Knotenpunkte, insbesondere wiederum auf russischem Territorium zu bekämpfen. Und Sie wissen, da hat sich ja einiges in den letzten Monaten getan. Auch diese Dinge würden zumindest deutlich eingeschränkt werden.
Ja, jetzt haben Sie diese Truppenbewegung angesprochen, auch die laufenden russischen Angriffe, was beides aus den Quellen der Amerikaner kommt. Aber welche Ergebnisse zur Aufklärung kommen denn aus anderen Quellen, also vielleicht über die NATO? Und was können die Ukrainer auch selbst, also mit eigener Luftüberwachung oder mit Drohnen?
Ja, wissen Sie, also mit der NATO müssen wir vorsichtig sein. Die NATO als Bündnis tritt ja in diesem Konflikt erst einmal nicht auf. Nicht? Erklärtermaßen, es sind also wenn Mitgliedstaaten, die das tun, die nationale Kapazitäten voranbringen. Und da gibt es natürlich alle möglichen, auch satellitengestützte Kapazitäten, die aber eine Qualität nicht haben. Sie können dynamische Prozesse nur unzureichend wiedergeben. Denn Satelliten, denken Sie immer dran, Satelliten müssen ja immer dann über dem Ziel sein. Satelliten haben aber die unangenehme Eigenschaft, eben um die Erde zu rotieren. Sie haben also immer nur entsprechende Zeitfenster. Wenn Sie also nicht viele Satelliten haben, die gut koordiniert aufeinander arbeiten, bekommen Sie kein lückenloses und dynamisches Lagebild, sondern immer nur zu bestimmten Zeitpunkten kann man sagen, das ist jetzt derzeit der Ist-Zustand. Da kann man natürlich einiges machen. So, also können Koordinaten von festen Zielen zum Beispiel, kann man auch zum Teil, wenn es große Ziele sind, kann man auch über andere europäische, nenne ich es jetzt mal, Satelliten, also nicht der EU, da gibt es auch welche, aber nationale Satelliten erfassen. Mhm. Da kann man was machen. Und sonst, wissen Sie, mit Flugzeugen ist ja alles schön, aber Flugzeuge können im Wesentlichen, der ukrainische Luftraum ist ja gesperrt, die Ukrainer können das tun, aber sie schauen dann maximal 20, 30, 40, 50 Kilometer oder 100 Kilometer hinein in russisches Territorium. Ja, das ist dann sogenanntes Sideward-Looking-Radar oder solche Dinge können sie natürlich machen. Aber das ist nicht auf 500 Kilometer oder 1000 Kilometer ausgerichtet. Das geht einfach technisch nicht. Da brauchen sie Satelliten.
Das war Gerhard Konrad. Er ist ehemaliger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und hat heute Vormittag im Deutschlandfunk mit unserer Kollegin Caroline Born gesprochen über die Frage, was es für die Ukraine bedeutet, wenn sie im Krieg mit Russland auf amerikanische Aufklärung verzichten muss.
Und die Ukraine arbeitet deswegen jetzt an Alternativen, das hat Verteidigungsminister Umjerov gesagt. Und die französische Regierung hat auch Unterstützung angeboten.
Wir werfen jetzt noch einen Blick auf die Entwicklungen im Gaza-Krieg. Nächste Woche soll es eine Anhörung über Gewalt in den von Israel besetzten Gebieten geben. Was ist denn da genau geplant?
Es gibt eine unabhängige Untersuchungskommission, die der UN-Menschenrechtsrat einberufen hatte. Und die beschäftigt sich mit der Lage in den Gebieten, die Israel besetzt hat. Und die hält nächste Woche in Genf 2 Tage lang eine öffentliche Anhörung ab. Es geht nach Angaben der Kommission unter anderem um sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt durch Mitglieder der israelischen Sicherheitskräfte und Siedler. Die haben sich, so der Vorwurf, während der vielen Verhaftungen und der Bodenoffensiven seit dem 7. Oktober 2023 womöglich Verbrechen zu Schulden kommen lassen. Gemeint sind damit auch gezielte Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und die Folgen vor allem für Frauen und Mädchen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.